Das letzte hat, denke ich, besonders gut gepasst, die anderen auch, aber das hat besonders gut gepasst. Du kennst mich, du weißt von mir und du liebst mich trotzdem. Das ist schon eine Aussage. Enttäuschung muss nicht Unglaube sein. Ihr habt dort die Auferstehungsszene nachgestellt. Das Grab ist offen, das Grab ist leer und trotzdem gibt es Verwirrung. Und so glaube ich, dass wir verwirrt sein können, auch in unserem Glauben. Jesus lebt, das ist ja die Botschaft von Ostern. Das heißt, wir leben mit ihm, wir leben von ihm, wir leben durch ihn, wir leben zu ihm hin. Wir leben nicht von einer für wahr gehaltenen Dogmatik. Und was ist eigentlich, wenn ich das weiß? Was ist eigentlich, wenn ich das auch glaube? Was ist eigentlich, wenn ich davon fest überzeugt bin, aber das irgendwie nicht merke oder nicht verstehe? Und so kann man dann unsicher werden. Wir sind im Gespräch mit einigen Leuten, die seit langen Jahren Christ sind, aber immer wieder Zweifel an ihrem Glauben haben, Zweifel daran haben, dass Gott ihnen wirklich vergeben hat und Zweifel daran haben, dass Gott sie wirklich ja immer noch durchträgt und immer noch weiterbringt. Man kann enttäuscht sein. Es gab den Sohn eines Zugschaffners, der kam in die Schule. Und dann kam er nach Hause und der Vater hat ihn gefragt, na, wie war's? Ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehe. Die lügen. Draußen stand erste Klasse und drin waren Holzstühle. Das fand er nicht in Ordnung. Und so kann man durch Erwartungen, durch Vorstellungen, wie Gott eigentlich handeln sollte, sehr, sehr schnell enttäuscht werden. Man kann enttäuscht werden von Mitchristen, das hattest du schon gesagt. Man kann enttäuscht werden von sich selber. Man kann enttäuscht werden von der Gemeinde. Man kann enttäuscht werden von, ich verstehe die Bibel nicht mehr, auf dem Arbeitsplatz. Ich bete, nichts passiert. Es gibt viele Anlässe, nicht euphorisch zu sein. Wie geht es dir in deinem Glauben? Wie geht es dir in deinem Glaubensleben? Mein Ziel ist Mut machen. Ermuntern, wegen einer einzigen Tatsache, die werde ich noch ein paar Mal sagen, aber die ist immer noch richtig. Gott will. Gott will. Und das ist die Grundlage für vieles. Enttäuschung muss nicht Unglaube sein. Und Enttäuschung muss auch nicht im Unglauben enden. Vor Ostern und auch Ostern und direkt nach Ostern ist schon eine verrückte Zeit. Es ist eine wirklich verrückte Zeit. Ihr habt mit Sicherheit gehört über Ostern in den Predigten. Die Jünger hatten eine absolute Achterbahnfahrt, eine Talfahrt. Blender Einzug in Jerusalem. Hosanna. Festnahme. Tod. Und dann ist der Leichnam weg. Und man hat nicht den Eindruck, dass nur der Thomas durcheinander war. Der ungläubige Thomas, man hat den Eindruck, die waren alle quer. Und die haben alle nichts verstanden. Die Frauen gucken sich das Grab an, das ist wohl die Szene, sehen, das Grab ist leer und obwohl Jesus das vorher gesagt hat, verstehen sie nichts. Sie verstehen nichts. Es gibt Verrat, es gibt Leid, es gibt Sterben, der Leichnam ist weg. Es gibt ein Staunen, dass Jesus nachts gefangen wurde, da wird dem Malchus sogar noch das Ohr abgehauen, er heilt ihn. Und dann ist plötzlich alles ganz anders. Es gibt das Zeichen des Verrats, den sogenannten Judaskuss. Aber nicht nur für die Jünger war das komisch. Für den Pilatus war das genauso komisch. Er findet nichts Todeswürdiges an Jesus. Und trotzdem überliefert er ihn. Das ist schon ein Ding. Erstaunt, über die rasende Menge. Oder denkt mal an den Barabbas, der an Jesu Stelle freigegeben wurde. Der hört vielleicht, jetzt wird einer freigegeben. Und dann sagt er ganz locker, ich wohl nicht. Aber genau, er wird freigegeben. Oder die hohen Priester, die lassen das Grab bewachen. Die bestechen die Grabwächter. Sie zahlen Geld dafür, dass das, was da passiert ist, nicht bekannt wird. Oder die Frauen als erste Zeugen. Hätte ich die Bibel geschrieben, hätte ich nicht gemacht. Die Frauen als erste Zeugen. Ich hätte Männer genommen. Aber die Frauen sind offensichtlich schneller gelaufen zu dem Grab als die Männer. Zusammenfassend, alles sehr ungewöhnlich und merkwürdig. Keiner der Jünger glaubte. Keiner der Jünger glaubte, nicht nur der Thomas nicht. Es gibt heute im Text eine Begegnung mit zwei Jüngern, die auch frustriert waren und die auch enttäuscht waren. Und die Konsequenz für die beiden, sie gehen wieder nach Hause. Das passiert uns oft, dass wenn wir enttäuscht sind, wenn wir nicht mehr klar blicken, dann sagen wir, da kennen wir aus. Wenn ich nicht mehr genau weiß, was in Afrika los ist, sage ich, ich gehe zurück nach Bechneustadt. Da weiß ich, wo der Rewe ist und da kennen wir aus und da ist alles in Ordnung. So reagieren wir. Und so reagieren auch diese beiden. Ich lese den Text einmal vor. Er steht in Lukas 24, 13 bis 35. Und versucht euch mal in die Gedankengänge mit einzudenken. Und siehe, zwei von ihnen, von den Jüngern, gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, 11 Kilometer etwa. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Die waren nicht dämlich, ihre Augen wurden gehalten. Sie wurden gehalten. Die waren nicht ein bisschen tüdelig oder ein bisschen blind, sondern ihre Augen wurden gehalten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt? Bist du der Einzige, danach hat New Traps mich mal ein Buch herausgegeben, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Der Engel hat denen das gesagt und die glauben das immer noch nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangt, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Wahrscheinlich eine exzellente Bibelschule, Kurzbibelschule. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Wer waren diese Jünger? Es waren zwei von ihnen. Es waren zwei aus dem Dunstkreis Jesu. Es waren zwei, die das, was Jesus getan hat, die das, was Jesus gesagt hat, die das, was Jesus nicht getan hat, alles mitgekriegt haben. Denn sie wussten ja nachher, wie sie wieder zu den Jüngern kommen. Danach gehen sie ja nach Hause, nach Jerusalem wieder, die 11 Kilometer, obwohl es schon spät war abends. Sie sind zurückgelaufen, die 11 Kilometer, und haben dann die anderen Jünger getroffen. Die anderen Jünger waren aber die, die sich eigentlich aus Angst versteckt gehalten haben. Das heißt, die beiden waren Insider. Die wussten ganz genau, wo sie die anderen finden können und finden werden. Sie haben den ganzen Vorfall miterlebt. Das Wirken, den Einzug, den Tod, die Frauen, die Berichte, die Umstände. Es waren zwei aus dem erweiterten Jüngerkreis. Die wissen nachher ja, wo sie hin müssen. Sie gehen diese 11 Kilometer nach Emmaus an dem Sonntagnachmittag, an dem Auferstehungssonntag, also an dem Ostersonntag. Es sind an Jesus Glaubende, es sind zu Jesus Gehörende, es sind auf Jesus Vertrauende und mit Jesus wandelnde Jünger. Das sind keine Außenseiter, die sich erst noch irgendwie bekehren müssen zu diesem Jesus. Aber sie sind verwirrt, sie sind traurig, sie sind enttäuscht, sie sind niedergeschlagen und sie sind total verunsichert. So sind diese Typen. Und die gehen dann nach Hause, zurück dahin, wo sie sich auskennen. Zurück dahin, wo sie den Eindruck haben, hier sind wir wieder auf sicherem Boden. Hier kennen wir uns wieder aus. Zurück dahin, wo sie wissen, da ist unser Zuhause. Die Tatsachen, und das ist mir ein wichtiger Punkt, die Tatsachen negieren sie nicht. An keiner Stelle, wir könnten den Text jetzt nochmal lesen und wir würden das sehen. Sie relativieren das, was über Jesus gedacht, gesagt, geglaubt und geäußert wurde. Das relativieren sie nicht. Er ist ein Prophet, mächtig in Wort und Werk. Er ist kein Irrlehrer, Vers 19. Er ist kein Verführer gewesen. Vers 20, schuld sind die Obersten. Schuld sind die Verantwortlichen im Judentum oder die Römer oder wer auch immer, die ihn dahingegeben haben. Schuld ist nicht er, er hatte keine Schuld. Wir hoffen, Vers 21, er würde Israel erlösen. Das war wirklich ihre Hoffnung. Und die Osterbotschaft, Vers 22 bis 24, lese ich nochmal. Als aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie den Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen wir nicht. Die Osterbotschaft, die Erfüllung der Osterbotschaft, die Jesus vorher sogar prophezeit hat, die bringt sie komplett außer Fassung. Die bringt sie komplett außer Spur. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass der Glaubensweg nicht immer so immer bergauf geht und immer weiter geht und wir werden immer heiliger und wir werden immer gottähnlicher und wir werden immer geheiligter und wir werden immer tatkräftiger in der Gemeindearbeit oder was auch immer? Nein, es gibt Kurven. Und die hatten hier eine Kurve. Jesus ist da. Und sie sehen dich, sie erkennen dich. Es ist der dritte Tag, wie Jesus vorausgesagt hat, und sie begreifen nicht. Und ich glaube, dass uns das auch passieren kann. Weil ihre Vorstellungen sehr konkret waren. Sie hatten sehr genaue Vorstellungen von dem, was Jesus eigentlich tun müsste. Und wie Jesus eigentlich agieren und reagieren müsste. Und was eigentlich passieren müsste. Die Tatsache der Auferstehung, das, was Jesus vorhergesagt hatte, war für sie nicht denkbar. Trotz einem Lazarus-Erlebnis, ein paar Tage vorher nur. Wahrscheinlich haben die beiden das auch mitgekriegt. Meine Schwiegermutter, die eigentlich nicht sehr evangelikal ist, sage ich mal so, die hat uns mal damit getröstet, dass sie uns sagte, was wir eigentlich alles schon mit Gott erlebt haben. Ich weiß nicht, ob meine Frau sich erinnert, ich erinnere mich noch sehr genau. Ganz erstaunlich. Manchmal vergisst man das. Kennst du das? Du glaubst noch, ja klar. Du hältst das alles noch für wahr, ja klar. Man ist ja evangelikal, man gehört sogar zur EFG Hundsheim. Ist doch alles in Ordnung. Man hat wahrscheinlich sogar einen Taufschein oder was auch immer. Ist doch alles im grünen Bereich. Aber da sind auch Enttäuschungen. Über andere, über einen selber. Ich glaube, ein Mann selber kann sich am meisten enttäuschen. Über die Gemeinde, über Situationen, über Finanzen, über die Ehe, über die Kinder, über die Eltern. Dass Dinge nicht passieren oder dass Dinge passieren, die man nicht will, dass sie passieren. Gott müsste doch eigentlich anders handeln. Gott müsste doch eigentlich Recht geben, Recht schaffen und vor allen Dingen auch mir Recht schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Es ist für Männer sehr, sehr schwer, wenn sie denken, sie haben Recht und außer ihnen weiß es keiner. Das ist knallhart. Und dann gehe ich nach Hause, dann ziehe ich mich zurück. Dann ziehe ich mich zurück auf bekanntes Terrain. Ich kenne das aus meinem Leben. Na, dann ziehe ich mich halt zurück. Dann sollen die doch mal sehen, wie sie ohne mich und ohne meine Heiligkeit klarkommen. Mir ist der Gedanke wichtig und deswegen auch diese Predigt. Das ist nicht unbedingt Unglaube, sondern oftmals Enttäuschung. Getäuscht sein von sich selber oder von anderen. Wie reagiert Jesus? Er kommt überraschend, er kommt unerwartet, irgendwie steht er gar nicht, ob er es überholt hat oder wie er da ist. Er ist plötzlich da. Er ist ja genauso nachher plötzlich weg. Er ist da und er handelt. Ihre Augen wurden von Gott gehalten. Die waren nicht dumm, die waren nicht blind, die waren nicht tüdelig. Ihre Augen wurden gehalten. Gott wollte es offensichtlich so, wie es passiert ist. Und vielleicht ist das manchmal für uns auch so, dass wir in manche Kalamitäten kommen, die wir uns nicht so aussuchen. Aber die lässt Gott zu und hat damit Absichten und hat damit Pläne und hat damit gute Pläne. Gott handelt, Jesus handelt, Jesus lässt die beiden nicht alleine. Die Augen wurden gehalten, er geht erst einmal mit ihnen eine Weile und dann stellt er Fragen. Er fragt. Vielleicht sind das zwei Merkmale guter Seelsorge, gutes seelsorgerlichen Umgehens miteinander. Erst einmal eine Weile laufen und dann fragen. Ich bin sehr froh, dass ich mit meiner Frau verheiratet bin. Die sagt mir häufig, frage lieber, antworte nicht so viel. Und das macht Jesus ja auch. Und erst ab Vers 25 unterrichtet Jesus, teilt er ihnen das mit, sogar mit sehr harten Worten. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen so träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Der wäscht ihnen richtig den Kopf, kann man so sagen. Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangt, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Eine wahrscheinlich wunderbare Kurzbibelschule. Jesus sieht Unwissende. Jesus sieht nicht Verstehende. Jesus sieht nicht Begreifende, nicht Ungläubige. Und manchmal müssen wir uns das selber sagen. Denn wenn das stimmt, was im Römerbrief steht, nichts und niemand kann uns von Gottes Liebe scheiden, dann kann uns tatsächlich nichts und niemand von Gottes Liebe scheiden. Das ist dann so. Auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten, in denen wir nicht durchblicken, auch in Zeiten, in denen wir nicht mehr wissen, ja, wie soll es denn überhaupt weitergehen? Und was soll der ganze Quatsch? Und solche Situationen gibt es. Er stellt sich, als wolle er weitergehen, in Vers 28. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Seid sicher, Jesus hat gewusst, was passiert. Aber er hat so getan, und zwar wieder um der beiden willen. Drei Dinge verändert Jesus. Das ist das, was Jesus hier tut. Augen, die nicht sehen, sind plötzlich Augen, die später sehen und erkennen. Er korrigiert ihre Sichtweise. Achtung, er korrigiert nicht die Fakten. Die sind nämlich gleich. Er korrigiert ihre Sichtweise auf die Fakten. Und auch das brauchen wir häufig, dass wir nicht die Fakten geändert kriegen. Das wünschen wir uns, gerade wenn wir beten, Herr, gib, dass der und der nicht mehr kommt oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber er verändert ihre Sichtweise. Er verändert ihre Augen. Das Zweite, was er ändert, er macht aus trägen Herzen freudige Herzen, die so freudig sind, dass sie die 11 Kilometer nochmal wieder zurücklaufen. Kleine Anmerkung am Rande, die, auf die sie dann treffen, die wissen schon Bescheid. Also nicht die beiden sind dann die Heroen, die die neuen Nachrichten verkünden, sondern die, zu denen sie kommen, die wissen auch Bescheid. Finde ich interessant. Aus trägen Herzen macht er freudige. Wisst ihr, was ich von mir kenne? Es gibt ein Verliebtsein in den eigenen Schmerz und in die eigene Enttäuschung. Klingt verrückt, aber ist so. Zumindest bei mir, vielleicht bin ich auch normal, keine Ahnung. Manchmal lieben wir es sozusagen, dass uns Unrecht getan wurde. Denn dann sind wir ja im Recht. Automatisch. Wir sind manchmal verliebt in den eigenen Schmerz, in die eigene Enttäuschung. Und das pulverisiert Jesus hier. Freunde der Nacht, das ist doch alles geschrieben. Das ist doch alles in den Propheten bereits bekannt gegeben worden. Und so macht er aus traurigen freudige Herzen. Und das Dritte, ihre Hoffnungen und ihre Erwartungen werden begraben. Ihre Hoffnung und ihre Erwartungen werden begraben. Wir hatten doch gedacht, er würde uns erlösen, Vers 21. Wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Aber nicht nur erlösen, das hat er ja getan, sondern in einer Form, die sie sich vorgestellt hatten. Und das zerschießt Jesus genauso. Wir dachten, wir hofften. Und ob wir wollen oder nicht, wir haben oftmals sehr genaue Vorstellungen davon, wie Gott wirken müsste. Ich meine, bei meiner letzten Predigt habe ich ja schon gesagt, ich frage mich immer, wieso Putin keinen Herzinfarkt kriegt. Aber er kriegt keinen. Er kriegt keinen. Ich hätte sehr genaue Vorstellungen, wie ich das lösen würde. Aber es sind offensichtlich nicht die Vorstellungen Gottes. Ich hätte auch mir richtig gewünscht, die Frühjahrsoffensive und auch die letzte Sommeroffensive der Ukraine wäre erfolgreich gewesen. War es aber nicht. Und so haben wir immer Vorstellungen von dem, wie es eigentlich sein müsste. Und das zerschießt Jesus hier auch. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Denn ob unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen immer so richtig sind, immer so gottgemäß sind, da hätte ich doch Zweifel. Was kann uns helfen in solchen Situationen? Das Erste, die reden drüber, und zwar sehr offen. Wenn man den griechischen Text sich anguckt, die haben sich sogar richtig gestritten. Sie gerieten hart aneinander. Die haben nicht nur gesagt, ach, weißt du noch und wieso. Die haben richtig diskutiert. Und manchmal ist das im Glauben gut. Sie haben sogar temperamentvoll diskutiert. Manchmal ist der Ärger und der Frust und die Trauer über eine bestimmte Situation eine Sache, die Gott sogar zulassen will und die auch deutlich macht, ich will das eigentlich anders. Ich will etwas anders, aber es ist nicht so, wie ich es will. Vers 29 ist für mich der Schlüsselvers. Sie nötigten ihn, Vers 29. Sie nötigten ihn zu bleiben. Herr, aber bleibe bei uns. Und dieses Nötigen ist ein ganz starker Ausdruck. Sie wollen, dass er bleibt. Sie wollen ihn fast zwingen, dass er bleibt. Denn sie wollen aus dieser verrückten Situation raus. Sie wollen, und wer will, und wer stark will, merkt häufig besonders stark, dass er nicht kann. Wer will, merkt sehr häufig in seinem Leben, was er alles nicht kann und was er alles nicht schafft. Und Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Das machen wir heute auch. Sie lassen ihn Hausherr sein. Sie lassen ihn Herr sein, diesen Fremden. Es war nicht üblich, dass das der Gast machte. Es war üblich, dass das der Hausherr machte. Aber hier lassen sie ihn. Das ist der Turning Point, der alles verändert. Das ist der Wendepunkt. Sie reden miteinander und dazu würde ich gerne Mut machen. Sie wollen mehr. Sie nötigen ihn herein und sie lassen ihn Herr sein. Das sind drei Ratschläge und drei entscheidende Punkte, die die Veränderung bringen. Wie geht es dir? Brauchst mir nicht sagen, aber denk drüber nach. Wie geht es dir in deinem Leben mit Gott, mit diesem auferstandenen Herrn? Für mich ist das eine häufige Frage, Dinge loszulassen. Ich bin so eine Art Controlletti-Typ. Also wenn ich einen Fehler entdecke, kann ich den sehr lange, sehr penetrant und sehr wiederholt und sehr deutlich benennen. Muss nicht sein. Für mich ist es eine Lernphase, immer wieder Dinge loszulassen. Die eigene Richtigkeit loszulassen. Die eigene Verliebtheit in den eigenen Schmerz loszulassen. Vielleicht halte ich mir die Predigt doch selber heute. Ich höre mir ja zu. Gott geht oft Wege mit uns, nicht nur Schritte. Gott geht Wege mit uns, nicht nur Schritte. Und Wege haben halt, ist die Folgerung daraus, verschiedene Schritte. Ist ja logisch. Er lässt oft Entwicklungen zu und Dinge, die ich nicht verstehe, die ich vielleicht nie verstehe und nie verstehen werde. Aber es ist immer die Frage, ob ich seiner Regierung glaube, ob ich seinem Regiment glaube, ob ich seiner Herrschaft glaube, ob ich seinen Zusagen glaube. Diese Frage der Herrschaft, das Überlassen, das Brechen des Brotes und das Nötigen bleibe bei uns. Verzagtheit, Müdigkeit, Enttäuschung lähmen mich. Aber sie lähmen nicht Gott. Er bleibt der Handelnde, das sehen wir hier in der Geschichte. Er bleibt der Handelnde, er bleibt der Aktive. Ich habe keine Ahnung, wo du stehst und wie du stehst. Ob du müde bist, enttäuscht, ratlos oder ob du gerade wieder brennst wie ein lichtes Feuer, keine Ahnung. Kann jeder für sich selbst beantworten. Es gibt zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Ich fange mit der schlechten an. Wie komme ich da raus? Antwort: gar nicht. Zweite Antwort: wie kommt Gott da rein? Und das ist der entscheidende Unterschied. Es geht nicht darum, dass wir aus Enttäuschungen rauskommen. Es geht nicht darum, dass wir aus Verletztheiten rauskommen. Das ist wie Münchhausen sich selber am Schopf rausziehen. Es geht darum, Gott reinzulassen. Es geht darum, ihn zu nötigen, so wie die beiden das hier gemacht haben. Ihn sozusagen fast zu zwingen. Komm rein, hau nicht ab. Und das gilt auch für Situationen. Gott will dir begegnen, auch neu begegnen, weil er dich liebt. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das habt ihr gerade gesungen. Den Preis, den er bezahlt hat, der ist wertvoll. Wegen dir und wegen mir. Wenn du auch Gott nicht siehst, wenn du auch Gott nicht wahrnimmst, er sieht dich. Das ist die Botschaft der Emmaus-Jünger. Und so ist Jesus ihnen nachgegangen. Was darf Gott in deinem Leben tun? Was will ich und was darf Gott in meinem Leben verändern? An Erwartungen, an Perspektiven, an Prioritäten, an Vorstellungen, an Wünschen. Das ist die Botschaft von Emmaus. Und ich glaube, wir stehen nachher alle miteinander vor der Mahlfeier, um ihn sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes aufzunehmen, in uns reinzunehmen. Das ist die Botschaft der Emmaus-Jünger. Amen.